Teufelspakt ist ein altes Motiv in der Literaturgeschichte. Schon in einem mittelniederdeutschen geistlichen Sing- und Schauspielstück, das Theophilus-Spiel, dessen drei überlieferten Handschriften aus dem Zeitraum zwischen 1430 und 1460 stammen, kommt schon der Teufelspakt zum Thema. Jeremias Gotthelf, Pseudonym des schweizerischen Schriftstellers und Pfarrers Albert Bitzius, hat im 19. Jahrhundert eine Novelle über Teufelspakt geschrieben. Die Novelle beginnt mit einer idyllischen Szene. Beim Verlauf eines Tauffests fällt einer der anwesenden Frauen auf, dass an dem Neubau des Bauernhofes ein alter schwarzer Fensterpfosten mit eingebaut worden ist. Auf ihr Bitten hin erzählt der Großvater, was es mit dem Pfosten auf sich hat. Das Dorf gehörte einige Jahrhunderte zuvor zum Lehen des Ritters Hans von Stoffeln, der die Bauern zu härtesten Frondiensten zwang. Einen der Auftrag knüpfte er an so eine kurze Frist, dass sie die Bauern unmöglich erfüllen konnten, ohne ihre eigene Hofarbeit zum Erliegen zu bringen und auch Hunger zu leiden. Aus der Not geht die Bäuerin Christina den Teufelspakt ein. Als Lohn verlangte der Teufel ein ungetauftes Kind. Als ein Kind geboren wird, rettet der Pfarrer es sofort nach seiner Geburt durch die Taufe. Christina spürt danach auf ihrer Wange einen brennenden Schmerz. Dort, wohin der Teufel sie geküsst hat, entsteht ein schwarzer Fleck, der anschwillt und zu einer schwarzen Spinne wird. Nachdem ein nächstes neugeborenes Kind getauft wird, bricht ein Unwetter aus und viele kleine Spinnen schlüpfen aus dem aufblasenden Mal auf Christines Gesicht. Im Dorf verbreitet sich das Unheil, das Vieh stirbt in den Ställen. Das dritte neugeborene Kind will man opfern und Christina soll das Kind zum Teufel bringen. Doch sprengt der Priester es im letzten Moment mit Weihwasser.
Ich lese auch diese dramatische Stelle. Wie der Held zur Schlacht stürzte der Priester den Stalden nieder, stürzte zum kühnsten Kampf, drang zwischen den Grünen und Christine, die eben das Kindlein in des anderen Arme legen wollte, mitten hinein, schmetterte zwischen sie die drei höchsten heiligen Namen, hält das Heiligste dem Grünen ans Gesicht, sprengt heiliges Wasser über das Kind und trifft Christine zugleich. Da fährt mit fürchterlichem Wehegeheul der Grüne von dannen, wie ein glutroter Streifen zuckte er dahin, bis die Erde ihn verschlingt. Vom geweihten Wasser berührt, schrumpft mit entsetzlichem Zischen Christine zusammen, wie Wolle im Feuer, wie Kalch im Wasser, schrumpft zischend, flammensprühend zusammen, bis auf die schwarze, hoch aufgeschwollene, grauenvolle Spinne in ihrem Gesichte, schrumpft mit dieser zusammen, zischt in diese hinein und diese sitzt nun giftstrotzend, trotzig mitten auf dem Kinde und sprüht aus ihren Augen zornige Blitze dem Priester entgegen. Dieser sprengt ihr Weihwasser entgegen, es zischt wie auf heißem Steine gewöhnliches Wasser. Immer größer wird die Spinne, streckt immer weiter ihre schwarzen Beine aus über das Kind, glotzt immer giftiger den Priester an. Da fasst dieser in feurigem Glaubensmut nach ihr mit kühner Hand. Es ist, als wenn er griffe in glühende Stacheln hinein, aber unerschüttert greift er fest, schleudert das Ungeziefer weg, fasst das Kind und eilt mit ihm Sonderweile der Mutter zu.
So wird Christine zu einer schwarzen Spinne und der Priester stirbt durch die Berührung. Mensch und Tier mordet die Spinne unaufhaltsam, bis sie von der devoten Mutter in ein Loch eines Pfostens gestopft. Die Frau stirbt als Folge des Berührung mit der Spinne, aber Ruhe und Frieden kehren in das Tal zurück. 200 Jahre später wird die Spinne von einem verkommenen Knecht befreit. Die Schmiede tötet fast alle Bewohner im Dorf. Der Herr dieses Knechts verschließt die Spinne wieder in ihrem alten Gefängnis und stirbt.
Was soll das Ganze? Ja, was will der Autor seinen damaligen Lesern eigentlich mit dieser Geschichte vermitteln? Vordergründig ist das eine religiöse Botschaft. Denn Jeremias Gotthelf war Pfarrer und fromm. Und seine Botschaft ist, wer sich von einem frommen, gottgefälligen Leben abwendet, wer zügellos und sündhaft nur der Lust und dem Vergnügen frönt, der beschwört nicht nur für sich selbst, sondern für alle das Unheil herauf. Dieses Unheil, beziehungsweise diese immerwährende Gefahr, die vom Bösen auf Menschen und Gesellschaft ausgeht, sah Jeremias Gotthelf besonders im Zeitgeist der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verkörpert.
Im Vergleich zu Faust, wo man den Pakt mit dem Teufel nur für selberen Vergnügen schließt, ist hier in Jeremias Gotthelfs Novelle der Sündenbock anders.
Ja nun, Goethe hat ja den Teufelspakt sozusagen in klassischer Form. Ja. Ja. Jeremias Gotthelf hat einen anderen Ansatzpunkt, wie gesagt. Ja. Ja, Faust lässt sich mit dem Teufel ein um des persönlichen Genusses willen, ja, aus einem Egoisten oder egoistischen, übermenschlichen Streben, alle Lust, alle Genuss zu erfahren. Die Menschen von Jeremias Gotthelf handeln aus Not. Die haben, glaube ich, oder meinen, sie hätten keine andere Wahl, ja, dem Tod zu entrinnen, der Not zu entrinnen, als sich einzulassen.
So ist der Teufelspakt in dieser Novelle kompliziert.